Jesus Christus ist auferstanden, das feiern wir immer besonders an Ostern, aber das gilt ja für jeden Tag. Und der Auferstandene, Jesus Christus, das ist eigentlich der rote Faden, der Menschen begegnet ist, Menschen verändert hat, Menschen transformiert hat und der auch derjenige ist, der uns hilft, ja, in dieser Phase, in der wir jetzt sind und natürlich in jeder Phase unseres Lebens. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, der du jetzt am Display ja, diesen Gottesdienst mit anschaust, diese Predigt hörst. Ich bin persönlich einfach so unterwegs, dass ich eigentlich immer wieder schaue, wie komme ich klar in dieser Zeit? Wo bin ich irgendwie angedockt? Was inspiriert mich? Was motiviert mich? Und wie kann ich mit Jesus Christus, dem Auferstandenen, leben? Nicht nur sonntags, nicht nur während einer Predigt, sondern eigentlich jede Minute des Tages. Und das Wunderbare ist ja, dass Jesus Christus, der Auferstandene, eben im Heiligen Geist auch erfahrbar ist und gegenwärtig ist. Ich habe nun für diese Predigt so einiges rumgesucht und ich bin auf den Paulus gestoßen, auf diesen guten alten Paulus. Und ich bin auf eine Bibelstelle gestoßen aus dem Philipperbrief, wo ich gedacht habe, okay, das finde ich extrem inspirierend auch für mich. Das hat er ungefähr 30 Jahre, nachdem Christus auferstanden war, geschrieben. Und seine Situation hatte ein paar Parallelen zu unserer Situation. Im Grunde genommen war seine Situation noch krasser, aber er hatte Kontaktbeschränkungen, ja, Kontakteinschränkungen. Er wurde ja von dem Römischen Reich, was damals regierte, inhaftiert. Wir wissen nicht ganz genau, wie das aussah, ob das so ein finsteres Loch war, in dem er da saß, oder ob er einfach so diese Freiheitsbeschränkungen hatte. Er hatte sicherlich so ein paar Menschen, die ab und zu ihm kommen durften, die ihn dann auch versorgt haben mit Verpflegung. Das hat nicht der Staat gemacht, das mussten dann Freunde tun. Aber sein Herz war irgendwie voll Leidenschaft für das Reich Gottes, für das Königreich Gottes. Jesus Christus war ihm ja dramatisch begegnet, hat ihn total verwandelt, hat ihn transformiert. Und er hatte ungefähr 10 Jahre vorher eine Gemeinde gegründet in der Stadt Philippi. Und dann also im Gefängnis, ungefähr das Jahr 62, schreibt er den Philipperbrief und in Philipper 1, Vers 18 und 90, da habe ich diese Aussage gefunden, die ich einfach grandios finde. Da sagt er, auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Also Paulus, der in schwierigen Umständen ist, sagt, mir wird nichts meine Freude rauben. Das heißt, Paulus hat irgendwie gelernt, dass Freude nicht einfach nur von äußeren Umständen abhing, sondern dass Freude auch möglich war, so direkt vom Auferstandenen her zu empfangen und dass er einfach immer noch sehr identifiziert war mit den Geschwistern in Philippa oder auch den anderen Gemeinden, und dass er besonders verbunden war mit dieser Gemeinde. Also was ich bei Paulus finde, ist fantastisch, weil es spricht für mich und für uns auch in dieser Zeit, dass Umstände schwierig sein können, Kontakteinschränkungen zum Beispiel, und dass er trotzdem sagt, nichts wird mir meine Freude rauben, weil er eben verbunden war mit dem Christus, der den Tod überwunden hat und der real bei ihm war und real unterwegs war, damals in der ganzen römischen Welt sein Reich aufzurichten durch Zeugen, die ihn bezeugt haben und durch Gemeinden, die gegründet wurden. Nun, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Vielleicht sagst du, naja, mein Zustand ist ein bisschen anders. Mir ist die Freude schon ziemlich vergangen. Die ist mir schon ziemlich geraubt durch die ganzen Einschränkungen. Vielleicht sagst du auch, nö, mir geht es eigentlich gerade ganz gut, weil wir haben ja jetzt einige Lockerungen und ich darf jetzt wieder das und jenes und ein bisschen mehr als früher. Und dann gibt es wieder die anderen, die gestern Abend oder heute Morgen gelesen haben, dass dieser R-Wert, dieser Ansteckungswert jetzt schon wieder angestiegen ist, schon wieder knapp über 1 ist. Nun, es ist gut, dass wir mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, dass wir connected sind und verbunden mit dieser Welt, aber gleichzeitig verbunden sind mit dem Auferstandenen. Und hier, wie gesagt, hat mich der Paulus wirklich inspiriert. Beten wie aus dem FF heißt diese Predigt. Und was meine ich damit? Nun, das ist so eine alte Redewendung, man weiß gar nicht ganz genau, woher sie herkommt. Es gibt da mehrere Theorien. Aber es bedeutet ungefähr dieses, etwas aus dem FF zu können oder zu kennen bedeutet, eine Sache vorzüglich zu beherrschen bzw. entsprechendes Wissen sehr schnell wie im Schlaf abrufen zu können und sich ergebende Zusammenhänge zügig zu verstehen. Soweit eine Definition aus Wikipedia. Also aus dem FF. Ich weiß nicht, ob du diese Redewendung schon mal gehört hast. Mir ist sie halt wieder eingefallen und ich kannte sie so von früher. Und Paulus ist einfach ein wunderbarer Mentor, ein Coach, ein Vorbild für uns alle, wie er das gemeistert hat, in seiner Zeit, in seinen Umständen dran zu bleiben, sich die Freude nicht rauben zu lassen und damit unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr diese Abkürzung kennt, dass man sagt, ja zum Beispiel hier diese Bibelstelle, Philipper 1, 18, F. Und F steht ja für den folgenden Vers. Und wenn ich noch die nächsten Verse gemeint hätte, hätte ich zwei Fs geschrieben, FF. Und das gibt es ja auch in der Literatur, in Zitaten, wenn gesagt wird, das ist zitiert von dem Buch sowieso, Seite sowieso FF. Das heißt, auch die folgenden Seiten, nicht nur eine. Und so können wir das auch übertragen, was das bedeutet. Paulus hat gelernt, wie aus dem FF zu beten. Er kannte nicht nur einen Aspekt, nicht nur eine Seite des Betens, sondern er kannte viele Facetten und Schattierungen und er war gegründet. Er ist zu einem Menschen geworden, zu einem Beter. Das war seine Identität geworden. Und was ich sehr ermutigend finde, ist, dass gerade Paulus, von ihm wissen wir einiges, wie er sich verändert hat. Und er wurde wirklich stark durch den Heiligen Geist transformiert und verändert zu einem Menschen voller Liebe, voller Leidenschaft, voller Engagement für die Schwachen, für die Armen, für das Reich Gottes. Und das hat der Heilige Geist gemacht. Und er hat sicherlich auch manche Herausforderungen gehabt zum Beten. Ich glaube, ein Stück weit bleibt das so hier auf Erden, solange wir noch so in unserem Körper sind und es die Widerstände gibt. Aber er war schon ein Mensch, den man wirklich als Beter bezeichnen kann. Und von ihm will ich lernen und von ihm können wir alle lernen. Übrigens, das FF gibt es auch noch an anderen Stellen in der Musik. Zum Beispiel gibt es das Fortissimo, was man auch mit FF abkürzt. Und das heißt sehr laut. Also eindringlich, unüberhörbar. Und das wünsche ich mir, dass mein Gebetsleben sich in diese Richtung entwickelt. Und das wünsche ich uns allen. Wir sind ja nun in einer Zeit, damals konnte Paulus auch nicht viel kontrollieren. Er war da festgesetzt. Und wie ist es jetzt bei uns? Wir können auch nicht so viel in Kontrolle leben, wie wir es vielleicht gewohnt waren. Und manche von uns sind auch überfordert. In manchen Berufen ist der Stress stark angestiegen. Andere wiederum leiden vielleicht an Unterforderung, was übrigens auch eine Art von Stress auslösen kann. Und in diesem Ganzen, wo wir ja vielleicht auch manche Schmerzen haben, ob es körperlich ist oder einfach nur eine Traurigkeit, weil wir bestimmte Menschen schon lange nicht mehr gesehen haben und uns nach ihnen sehnen, vielleicht ist auch ein Angehöriger gestorben aus unserem Umfeld. Nun, all das sind Dinge, die uns die Freude rauben können. Und ich meine ja gar nicht, dass wir immer nur fröhlich rumspringen sollen, aber ich meine, dass Gott uns schenkt, durch das Gebet, durch den Kontakt zu ihm, dass auch wir zu Menschen werden können, die sagen, da möchte ich immer tiefer trainiert sein, dass mir die Freude von Jesus Christus, dem Auferstandenen, niemand rauben kann und dass ich da immer wieder zurückkehre. Ich sagte schon, dass Paulus ein geniales Vorbild ist. Und ich weiß nicht, wer so dein Vorbild ist oder von wem du dir etwas abschaust. Ist übrigens ganz typisch menschlich. Wir alle haben Vorbilder, manchmal machen wir uns das gar nicht klar. Ja, vielleicht ist es irgendwie ein Influencer, wie man heute sagt. Also nicht die Grippe-Influencer, sondern ein YouTuber, der sehr hohe Klickzahlen hat. Ja, oder du hast jemanden ganz anders als dein Vorbild. Es ist gut, sich klar zu machen, wer ist dein Vorbild, weil das motiviert dich auch. Wie gesagt, für mich ist der Paulus gerade ein Vorbild und er sagt selber im Philipperbrief, dass er empfiehlt, seid meine Nachahmer. Ja, das schreibt er auch unter anderem in diesem Brief an die Geschwister, an die Gläubigen da in der Stadt Philippi, die er schon lange nicht mehr sehen konnte, wo er nur ab und zu so einen Boten hatte, der was überbringen konnte, ab und zu eine Nachricht, wie es den Leuten denn geht. Und er sagte, ihr dürft mich nachahmen, ich bin euer Vorbild, lernt von mir. Denn das, was Gott an mir vollbracht hat, dass ich zu einem Beter geworden bin, zu einem, der in tiefem Kontakt mit Christus unterwegs ist, dessen Wahrnehmung der Welt stark davon geprägt ist, dass der Auferstandene gegenwärtig ist, das könnt ihr von mir lernen. Ihr könnt in meinen Fußstapfen wandeln. Ja, herrliche Aussagen. Und das wünsche ich einfach jedem, dass du dich auch inspirieren lässt, dass du mal guckst, wer ist denn dein Vorbild? Was zieht dich nach vorne? Was bringt dir Motivation? Was bringt dir Freude? Bei Paulus war das so. Ja, dann habe ich darüber nachgedacht, wie ist das eigentlich, weil ich sage mal, für die alten Hasen des Glaubens, wenn du schon 20 Jahre gläubig bist, 30, 40, 50, 60 Jahre gläubig bist, ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass man sagt, naja, das habe ich ja nun schon häufig gehört und ja, okay, ist ja auch richtig. Ich habe darüber nachgedacht und habe diesen Philipperbrief mehrfach rauf und runter gelesen und ich bin darauf gestoßen, dass Paulus wirklich von ganzem Herzen connected war, verbunden war, identifiziert war. Und ich denke, hauptsächlich mit drei Dingen war er identifiziert und deswegen war das bei ihm lebendig und real. Er war identifiziert mit Christus, mit dem Auferstandenen, der, der ihn nicht allein gelassen hat, der auch bei ihm war in seiner Inhaftierung. Und diesen Christus, den hat er über alles geliebt. Zunächst hatte er ihn verfolgt, aber jetzt liebte er Christus und er war auch schon sehnsüchtig, irgendwann nicht mehr in diesem Körper zu sein, zu sterben und mit Christus verbunden zu sein. Er hat es als ein Privileg angesehen, dass er Christus kannte und dass er von ihm gerettet worden war und dass er sogar für ihn leben durfte. Und ich möchte mal an dieser Stelle sagen, das gilt nicht erst irgendwie so ab Evangelist oder Ältester oder Pastor oder Theologe oder Apostel. Das gilt für jeden Gläubigen. Ein Privileg, mit Christus verbunden zu sein. Und was für uns vielleicht ein bisschen fremd klingt, aber was man doch ein bisschen erspüren kann, ist, er hat es sogar als Privileg empfunden, mit Christus zu leiden. Ja, mit Christus zu leiden. Also das hat auch damit zu tun mit dem Widerstand, den es in dieser Welt noch gibt. Wir leben ja in einem Kampf, in einer Herausforderung. Es gibt ja das Reich der Finsternis, was alles aufbietet, um das Evangelium klein zu halten oder fernzuhalten. Das kann man durch die Menschheitsgeschichte sehen und das ist bis heute so. In Ländern, wo zum Beispiel Christen verfolgt werden, aber das gibt es auch in kleineren Dosierungen fast überall. Und deswegen gibt es auch ein Leiden, ein Mitleiden mit Christus. Und obwohl Leiden an sich nicht schön ist, aber Paulus hat gesagt, ja, das gehört dazu. Ich leide mit Christus, mein Bürgerrecht ist im Himmel. Interessante Aussage von Paulus, der auch das römische Bürgerrecht hatte, was damals ein großes Privileg war. Aber er sagte, mein Bürgerrecht, ja, meine Hauptidentität ist im Himmel. Damit meinte er nicht die Zukunft, damit meinte er seine Gegenwart, dass der Himmel, die unsichtbare Welt um ihn herum, mit dem auferstandenen Christus als Herrn, das ist sein Bürgerrecht, das ist sein erstes Bürgerrecht, das ist seine Verbundenheit. Und das Leiden konnte er da mit einordnen, dass er wusste, Gott lässt manches zu und das wird mich weiter verwandeln und das gehört einfach zu diesem Kampf, den Christus auch hatte und der jetzt immer noch weitergeht. Er war an einer zweiten Stelle wirklich connected, verbunden, identifiziert und das ist mit den Gemeindemitgliedern, sogar der Gemeinde von Philippi, wo er eine ganze lange Zeit nicht sein konnte. Aber wer den Philipperbrief liest, wird feststellen, dass er mehrere Namen erwähnt. Und dass er da ganz nah dran ist, mit so einer Einstellung her. Ja, da ist von einem kranken Bruder die Rede, der sterbenskrank war, Epaphroditus, ja, der auch bei Paulus eine Zeit lang war. Und die Philipper haben gebetet für diesen todkranken Bruder. Und Gott hat ihn am Ende geheilt. Und auch das hat eine Leidenschaft, eine Freude, eine Kraft freigesetzt in Paulus, dass er identifiziert war. Frage an uns alle, mit wem bist du identifiziert? Bist du mit Christus identifiziert, Nummer eins? Und bist du identifiziert mit deinen Glaubensgeschwistern, mit den Gemeindemitgliedern? Ja, und da merken wir schon, das ist ein bisschen schwieriger geworden, weil wir uns ja nicht so sehen können wie sonst. Aber es ist möglich durch den Heiligen Geist, dass du identifiziert bist, dass du mit Gott darüber sprichst, über, ja, Schwester sowieso, Bruder sowieso oder den Gast, der hier Anfang März noch im Gottesdienst war oder wie auch immer. Und natürlich auch die Frage, wie geht's denn heute, wie geht's jetzt gerade meinen Geschwistern? Das ist etwas, was uns auch lebendig erhält und was uns mit Christus verbindet und was uns christusmäßig unterwegs sein lässt. Ja, und Paulus war an einer dritten Stelle auch identifiziert, nämlich mit dem Auftrag. Das ist so großartig bei Paulus zu sehen. Er war nun irgendwie inhaftiert in Rom und es wäre ein leichtes gewesen, dass er sich gesagt hätte, na gut, Gott, hast du halt zugelassen, jetzt kann ich halt nichts machen, jetzt werde ich einfach hier irgendwie die Zeit rumkriegen. Und hoffentlich sind die Aufpasser hier nicht so böse zu mir. Nein, nein, der Paulus war die ganze Zeit identifiziert. Er hat gebetet, dass der Auftrag weiterläuft. Und er hat eine erstaunliche Gelassenheit an dieser Stelle gehabt. Man hat ihm erzählt, du, da gibt es auch andere, die jetzt das Evangelium verkünden. Und manche, die haben ganz komische Motive. Ja, die machen das irgendwie aus Neid und aus anderen Gründen. Und Paulus war einfach souverän in sich, ruhte in dem, dass er wusste, also ich bin ja nur ein Mensch, aber Gott ist allmächtig. Und er lässt das Evangelium laufen und es verbreitet sich. Und selbst wenn da unlautere Motive und so Sachen eine Rolle spielen, ich freue mich und ich lasse mir meine Freude nicht rauben. Ich weiß nicht, ob dich das anspricht, mich spricht es sehr an. Und es ist gut, auch hier eine gewisse Gelassenheit zu haben, aber auch identifiziert zu sein mit dem Auftrag, der immer noch gilt. Paulus sagt in diesem Brief auch, eure Milde sollen alle Menschen erleben. Was für eine interessante Aussage. Unsere Milde. Ja, ist interessant. Etwas von der Milde, von der Freundlichkeit, von der Güte Christi, die er ja allen Menschen gezeigt hat, als er hier auf der Erde war, dass so etwas durchschimmert von uns, ja, zu unseren Nachbarn oder zu wem wir jetzt auch Kontakt haben können. Und natürlich auch, dass wir weitersagen, dass wir bezeugen, dass wir sagen, ich kenne diesen Christus und der ist gut und der hilft. Ja, auch wenn es jetzt gerade alles ein bisschen komisch aussieht, aber Christus und sein Auftrag gilt immer noch. Nun, der Paulus, der hat gebetet wie aus dem FF. Und ich habe auch darüber nachgedacht und habe mal geschaut, welche Arten von Gebet hat er denn so angewandt. Und ich finde es großartig, dass es so verschiedene Gebetsformen gibt und dass die auch so ganz lebendig und inspirierend uns auch begleiten können in der Art, wie wir beten. Ja. Ich hoffe, du schaltest jetzt nicht ab, weil gerade beim Thema Gebet gibt es natürlich so bei einigen die Reaktion, oh, stimmt, diese Pflicht habe ich mal wieder nicht so gut erfüllt. Dann gibt es andere, die sagen, beten, das bringt doch gar nichts. Es kommt doch nur darauf an, dass man etwas tut, dass man aktiv anpackt. Was soll beten schon? Ja, und so gibt es so verschiedene Einstellungen zum Thema Gebet. Nun, vielleicht kannst du dich nochmal neu inspirieren lassen von Paulus. In Philipper 4 lesen wir ab Vers 4 bis Vers 7, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Ja, haben wir jetzt verstanden, Paulus. Hoffentlich haben wir es verstanden. Lasst eure Milde kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Das gilt in doppelter Hinsicht. Er ist nahe, weil durch den Heiligen Geist ist er unglaublich nah. Es ist einfach nur diese unsichtbare Schranke da, aber der Herr ist nah. Und eine zweite Bedeutung ist, sein sichtbares Erscheinen ist auch nah. Ja, wie nah? Ja, keine Ahnung, aber es ist nah. Es wird kommen. Und dann jetzt zu diesen Gebetsarten. Seid um nichts besorgt. Boah, das ist eine Herausforderung, ja. Das heißt auch wiederum nicht, ja, ich blende alles aus. Nein, es heißt gerade, du hast Sorgen auf deinem Herzen, etwas liegt auf deinem Herzen, ob das ein anderer Mensch ist, wo du dich fragst, wie geht's ihm, ob du selber gerade eine Not hast. Ja, Sorgen sind erstmal da, sich kümmern, sich identifiziert sein, auch dass eine gewisse Last, eine gewisse Schwere auf einem liegt, das ist gut, das ist richtig. Aber nun aus diesen Sorgen, aus diesen Gedanken ein Gebet zu machen, weil wir können die Dinge nicht lösen. Wir können vielleicht ein Teil der Lösung sein. Aber Christus ist der, der es löst. Und das ist, was Paulus hier meint. In allem lasst durch Gebet, Flehen, mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und dann gibt es eine wunderbare Konsequenz. Der Friede Gottes, der allen Verstand, unser Denken, unsere Ratio übersteigt, transrational, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Unser Herz mit allen Emotionen, Gefühlen, mit allem, was da drin ist, Motivationen und Entscheidungen und so. Und auch unseren Sinn, unsere Gesinnung, unser Denken, unser Unbewusstes, unser Bewusstes wird bewahrt in Christus Jesus. Und ich glaube, das ist eine lebendige, dynamische Geschichte, so ein Leben des Gebetes. Das gibt Stoßgebete, das gibt kurze Gebete, das gibt Gebetszeiten. Und er sagt hier, okay, mit Danksagung. Also Dank ist ein ganz wichtiges Element, zu danken. Weil das Danken, das erdet uns auch. Ja? Das Danken bringt Himmel und Erde zusammen. Und vielleicht erinnerst du dich mal an etwas, wo du gebetet hattest und wo Gott dir geholfen hat. Ich hatte Anfang des Jahres eine Zeit von viel Schmerzen, wochenlang, und das war postoperativ und so. Ich habe das schon da und dort mal erwähnt. Ich will euch damit nicht langweilen, aber ich kann sagen, ich erinnere mich da immer wieder noch mal dran. Es gab besonders ein Lied, Greater Than, von der Gateway Church. Ich habe es mir immer wieder angehört in meiner Playlist und ich habe es mir manchmal auf YouTube angeschaut. Und ich weiß noch, es gab einen Punkt, wo die Schmerzen immer noch so da waren und wo ich verzweifelt war. Und ich habe dieses Lied gesungen und irgendwie gab es diesen Moment, wo das Lied, wo es unglaublich viel Kraft da war und wo ich merkte, die Perspektive ändert sich gerade. Auch wenn die Berge so groß sind, dass ich sie nicht überwinden kann. Und das war mein Empfinden, habe ich gesungen und dann kam die Kraft Gottes. Und das hat meine Perspektive verändert, die Schmerzen waren immer noch da. Das hat noch eine ganze Zeit gedauert, bis es wirklich aufgehört hat. Aber inmitten dieser Herausforderung kam ein Frieden und kam eine Freude in mein Herz. Und daran erinnere ich mich immer noch. An was kannst du dich erinnern? Wo hat Gott dich gesegnet? Wo hat er dir geholfen? So der Dank, vielleicht auch eine Gebetserhörung, weil du für jemand anders gebetet hast und das hat sich erfüllt und da ist jemand gesegnet worden. Dank erdet unser Gebet. Es verbindet sich mit dem, was wir real erlebt haben und was wir erleben. So der Paulus, der war irgendwie nicht die ganze Zeit mürrisch und schlecht gelaunt wegen der Umstände, sondern der Auferstandene gab ihm diese Kraft, so unterwegs zu sein. Als ein dankbarer Mensch. Und die Dankbarkeit, ich finde so, das muss nicht in dieser Reihenfolge sein, das kann sehr bunt und ja, fast durcheinander bei uns sein, aber die Anbetung, die ist dann irgendwo eine ganz, ganz schöne Stufe, weil bei der Anbetung geht es nicht mehr so darum, was habe ich erlebt oder was haben andere erlebt. Die Anbetung ist einfach die Anbetung Gottes. Es ist einfach ihn ehren, wie er ist und was er kann und was er getan hat und was sein Wesen ist und dass der Auferstandene thront und regiert. Und ich möchte uns so ermutigen, lasst uns Anbeter sein. Gott liebt es, Anbeter zu finden. Er liebt es, Menschen zu formen, dass sie Anbeter sind. Und du kannst ein Anbeter werden. Jeder kann ein Anbeter sein. Es gibt Hilfsmittel dazu, aber du kannst auch einfach ohne alles andere beten. Und die Eigenschaften Gottes beten, so wie er ist. Wisst ihr, was dadurch passiert? Wunderbarer Nebeneffekt ist, dass alle falschen Götter, die sich so anbieten bei uns, die vielleicht irgendwie noch so einen gewissen Raum haben in unserem Leben, so kleine Altäre, ich weiß, haben wir nicht wirklich, aber andere Dinge, denen wird die Kraft entzogen. Die werden schwach. Ihre Rolle wird immer kleiner. Wenn du den wahren Gott anbetest, wenn du Jesus Christus anbetest, wenn du ihn erhebst, wenn du sagst, danke, und du regierst, und das wird auch sichtbar werden. Und in dieser Zeit möchte ich dich einfach ehren. Wegschauen von mir. Ein Theologe, A.W. Tozer, hat mal gesagt, eine Kirche, die nicht anbeten kann, muss unterhalten werden. Und die Kirche, die nicht in Anbetung, die Kirche nicht in Anbetung leiten können, müssen sie unterhalten. Ich finde, das ist ein bemerkenswertes Zitat. Und ich finde, das ist genau eine Herausforderung von ganz vielen Gemeinden und Kirchen, besonders in der westlichen Welt. Da, wo Verfolgung ist, ist das so kein Thema. Aber bei uns, unser Christsein, das ist nicht irgendwie Entertainment, das ist nicht Unterhaltung. Ja, als Nebenprodukt auch. Und wir geben uns ja alle Mühe, dass es gut aussieht und so. Ja, klar. Aber wisst ihr, Kirche ist eigentlich der Ort auf Erden, wo die Anbetung Gottes stattfindet, wo Himmel und Erde so nahe kommen, wie es eben geht, durch Menschen, die sagen, ich glaube an Christus und ich bete ihn an und ich ehre ihn. Übrigens, falls du jemand bist, der gar nicht glaubt und hier auf unserem Kanal gelandet bist, ich hoffe, ich kann dir ein bisschen den Mund wässrig machen und nimm es mir ab, glaub es mir. Ich kann mich noch gut erinnern an die Situation, an die Zeiten, wo ich überhaupt nicht an Gott geglaubt habe, wo ich gedacht habe, das sind alles nur Spinner. Die glauben da irgendwie, die haben da Visionen und glauben Dinge, die man nicht sehen kann. Das ist doch alles Quatsch. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe es nicht vergessen. Und vielleicht kann ich dich einladen, dass du trotzdem irgendwie was riskierst und irgendwie mal ein Gebet einlegst und schaust, ob das nicht doch wahr ist, was die Christen da glauben. Nun, also Anbetung ist etwas, was Paulus gelernt hatte, in was er eingeübt war. Er hat Christus angebetet und das war der tiefste Punkt der Anbetung, war die Liebe zu Christus und auch die Erwartung, dass Christus sichtbar erscheint. So, ich wünsche mir, dass auch wir eine Gemeinde, eine Kirche sind, die nicht in erster Linie unterhält und Entertainment macht, sondern die verbunden ist, viele Menschen, die sagen, ich bin ein Anbeter. Und dann ein dritter Aspekt der Gebetsart von Paulus, nämlich das Flehen. Und das ist wiederum ganz wichtig. Danken, also konkret von dem, was ich erlebt habe, anbeten, einfach so wie Gott ist. Und flehen, flehen, ein Ausdruck der Fürbitte für andere Menschen, für Umstände, da wo der Kampf tobt, da wo das Reich der Finsternis immer noch zu viel Raum hat, da wo Menschen nicht die Wahrheit erkennen können, da wo Hass ist statt Liebe, da wo den Armen nicht geholfen wird, da wo Ungerechtigkeit ist und all diese Dinge, die Jesus Christus verkörpert hat und immer noch verkörpert und wo er sagt, ihr seid jetzt meine Leute hier auf Erden und wir flehen, wir beten, wir sind nicht nur aktiv mit dem, was wir tun, das sollten wir auch sein, aber wir flehen um Dinge, wir sind verbunden mit dem allmächtigen Gott. Und das, wie gesagt, kann man bei Paulus so wunderbar lernen. Er wusste, der letzte Herr, der letzte Bestimmer über ihm ist nicht der Kaiser in Rom. Obgleich er noch Macht hat über ihn und er jetzt in Fesseln ist, gefangen ist. Aber Paulus hat gesehen, darüber, über dem Kaiser, ist der König Jesus. Der König Jesus. Und sein Flehen war, genau diese Brücke immer wieder bauen. Den Menschen, der Gemeinde in Philippi, die jetzt Hilfe brauchte, die gute geistliche Nahrung brauchte. Und da haben auch Menschen gelitten und da haben sich zwei Frauen gestritten. Es wird alles erwähnt in diesem Brief. Paulus, ich weiß nicht, hast den Datenschutz vielleicht nicht so gut abgefragt, aber so ging das damals. Und er hat gebetet, dass diese beiden Frauen, das waren wohl wichtige Mitarbeiterinnen in der Gemeinde, dass die wieder sich vertragen. Und das gehört sich ja nicht in der Gemeinde, wir wollen ja ein Abbild sein. Wir wollen doch zwar auch Konflikte haben, aber auch Konfliktlöser sein. Ja, und ich sagte schon, für welche Leute er noch gebetet hat. Und dann wird ein Clemens erwähnt. Und er hat gefleht für diese Leute, er hat gebetet, dass Gott sein Reich sichtbar macht, dass es vorwärts geht, dass diese Gemeinde gesund bleibt im Glauben, dass diese Gemeinde wächst. Er hat gefleht. Kennst du Flehen? Flehen für jemanden, beten für jemanden, dass Gott seine Kraft offenbart und seine Hilfe bringt. Und wenn es auch einfach nur die Kraft ist, weiter standhaft zu bleiben und dran zu bleiben und drin zu sein. Paulus hat sich als ein Partner Gottes gesehen. Huh, was für ein Ausdruck. Ein Partner Gottes. Ja, obwohl nur ein Mensch und klein und verletzlich und alternd und eingeschränkt durch irdische Mächte, hat er sich genauso gleichzeitig gesehen als ein Partner Gottes. Ich bin ein Partner Gottes. Ich partnere mit Gott, indem ich bete. Und indem ich ein Segen bin für andere. Und das gilt auch für uns. Also schau mal, dass das Gebetsleben etwas Dynamisches, etwas Lebendiges ist, nicht etwas Statisches. Du musst es auch nicht in dieser Reihenfolge beten. Es kann auch ganz anders sein, aber wichtig ist, dass es Himmel und Erde verbindet. Beten wie aus dem FF. Und da möchte ich jetzt auf die Zielgerade kommen. FF steht für mich auch, ich übertrage es jetzt mal, Freude und Frieden. Freude und Frieden. Und das strahlt der Paulus aber sowas von aus in diesem Brief. Freude und Frieden. Ja, er hat sich die Freude nicht rauben lassen und er kam immer wieder in den Frieden Gottes, in diese Souveränität Gottes hinein, dass er gesagt hat, auch wenn ich eingeschränkt bin, das Evangelium läuft. Und die Gemeinde, da kümmert Jesus sich drum und ich tue meinen Teil. So, ich wünsche das auch dir jetzt in dieser Lebensphase, in der du bist, in dieser Phase, in der wir alle zusammen sind, dass wir uns die Freude nicht rauben lassen und dass wir auch immer wieder neu eintauchen in den Frieden, in die Zufriedenheit bei Gott. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir freuen uns auf diesen Tag, wenn du sichtbar erscheinst. Und unsere Zeit steht in deinen Händen. Danke, dass wir mit dir verbunden sind. Und danke, dass du Unzufriedenheit verwandelst in Frieden. Danke, dass du Bedrückung, vielleicht sogar Depression, verwandelst in Freude. In diese Freude, die uns niemand nehmen kann. Danke für die Vorbilder, die wir haben, Herr Jesus. Und danke für deinen Geist, mit dem wir verbunden sind. Und Herr Jesus, ich möchte dich jetzt noch besonders bitten, für die Zuschauer, für die Teilnehmer, für die, die auf diesen YouTube-Link geraten sind, segne jeden, der es anschaut, ob es jetzt ist oder später. Du bist über der Zeit. Segne jeden. Hilf ihm, das Herz zu öffnen. Irgendwie etwas zu wagen, sich einzulassen auf dich, den real Auferstandenen, den gütigen und kräftigen, mächtigen Herrn Jesus. Amen.